freudenbotschaft.net.
Externe Auslegungen. Eine Allegorie David und Goliaths, gemäß Warren Gage. Inhalt: Einleitung und Dank. Die Erwählung und Salbung Davids. Die Herkunft und Schlangenart Goliaths. Der Konflikt zwischen dem Samen der Frau und dem Samen der Schlange. Die Bedeutung des Stellvertreterkampfes. Das zu den Brüdern entsandte Brot des Lebens. Das Geheimnis des Glaubens und Sieges Davids. Die erhoffte Braut. Davids Vorstellung vor Saul. Davids Versuchung, auf die falsche Kraft zu vertrauen. Das Gebell des Feindes und Davids Antwort darauf. David schnappte Goliaths Haupt weg. Moriah ist der Begräbnisort des Schädels Goliaths. Woher der Name Golgatha kommt. Wo genau und wie Jesus das Haupt Satans wegschnappte. Was wir von David lernen dürfen. Ein Aufruf zur persönlichen Lebensübergabe an Jesus Christus. Einleitung und Dank. 2. Korinther, Kapitel 12, Vers 9. Und er hat zu mir gesagt, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Sehr gerne will ich mich nun vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Für den vorliegenden Artikel gilt das, was in der Einleitung zu 9. externe Auslegungen geschrieben steht. Im City Ref Live Postcast interviewte Pastor Robey Dr. Warren Gage zum Thema David und Goliath. Warrens Antworten und Erklärungen in diesem YouTube-Video sind sehr anrührend. Weil nicht jeder der englischen Sprache ausreichend genug mächtig ist, möchte ich hier den Inhalt des Interviews sinngemäß wiedergeben und Warrens Gedanken ergänzen. In der Kommentarfunktion seines Videos habe ich Warren gegenüber meine Dankbarkeit ungefähr folgendermaßen zum Ausdruck gebracht. Dr. Warren Gage bringt die typologischen Bilder der Bibel wunderbar und lebenspraktisch auf den Punkt. Jesus ist wirklich größer als alle seine typologischen Vorschattungen. Er ist die Quelle und das Ziel allen Seins. Alles im Wort Gottes atmet den Sohn Gottes und hat ihn zum Zentrum. Das von Warren erklärte Bibelwort ist eine wunderbare Botschaft des Glaubens, mit der man leben und sterben kann. Wir haben Heilsgewissheit, denn wir sind die vom Drachen gerettete Braut Christi. Dieses Liebeswissen gibt uns Mut für jeden bevorstehenden Kampf, für jede Schwierigkeit in unserem Leben, denn der Sieg ist deshalb garantiert, weil wir ansonsten nicht am Festmahl des Lammes teilnehmen könnten. Daran, dass wir die königliche Braut Jesu sind, gibt es aber keinen Zweifel. Folglich gibt es auch keine Ungewissheit in Hinsicht auf unseren Sieg über die Welt. Das ist eine herrliche biblische Botschaft. Warren, wir danken dir dafür. Warren Gates gesamtes Lebenswerk durchzieht eine tiefe Liebe zu Jesus Christus. In seiner wertvollen Arbeit zeigt er auf, dass der Sohn Gottes überall in der Bibel typologisch und allegorisch zu finden ist. Gerade in einer so global schwierigen und enorm herausfordernden Zeit wie der heutigen sind Warrens Erklärungen überaus ermutigend und glaubensstärkend. Im Besonderen schenkt uns die biblische Geschichte von David und Goliath Gottvertrauen. Sie vermittelt uns eine ruhige Zuversicht für unsere Zukunft. Die Erwählung und Salbung Davids. Um die in 1. Samuel 17 beschriebene Auseinandersetzung Davids mit Goliath besser verstehen zu können, muss seine Erwählungsgeschichte und Salbung zum Regenten Israels in Samuel 16 näher betrachtet werden. Obwohl Isais achter und jüngster Sohn von seinen Geschwistern und Eltern am wenigsten geachtet wurde und seine Brüder viel geeigneter schienen als er, über Israel zu regieren, erwählte ihn Gott und salbte ihn durch den Propheten Samuel zum Herrscher über das gesamte Volk. Den Grund hierfür lesen wir in 1. Samuel 16, Vers 7. Aber der Herr sprach zu Samuel: Sieh nicht auf sein Aussehen und auf seinen hohen Wuchs, denn ich habe ihn verworfen. Denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, aber der Herr sieht auf das Herz. Jeder Christ, der auf die Gnadenbasis Golgathas vertraut, kann sich mit dieser Auswahl Gottes identifizieren und wird ihm dafür danken. Denn in 1. Korintherbrief Kapitel 1, die Verse 26 bis 28 steht Folgendes geschrieben: Denn seht, eure Berufung, Brüder, das ist nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Edle sind, sondern das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache, und das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, damit er das Starke zu Schanden mache, und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott auserwählt, das, was nicht ist, damit er das, was ist, zu Schanden mache, dass sich vor Gott kein Fleisch rühme. David wurde von seiner Familie dermaßen verachtet, dass sie ihn anfangs nicht einmal zum Propheten Samuel brachten, als dieser nach dem zukünftigen König aus der Familie Isais suchte. Der jugendliche Spross schien für dieses wichtige Amt sowieso nicht in Frage zu kommen. Die Herkunft und Schlangenart Goliaths. Die Kraft der Salbung Davids ist sehr wichtig, um 1. Samuel 17 besser zu begreifen, wo ein großer Konflikt Israels mit den Feinden des Volks, den Philistern, beschrieben wird. Israels Feinde hatten eine viel effektivere Waffenrüstung als sie selbst, denn sie kannten das technologische Geheimnis der Eisenverhüttung. Ihren Schwertern konnten die Bronzewaffen Israels nichts entgegensetzen, so dass zu erwarten war, dass der im Terebintental in der Ebene Elah bevorstehende Kampf so gut wie sicher zugunsten der Philister ausgehen würde. Der damals noch amtierende König des Volks, Saul, führte die Streitkräfte Israels an, die sich auf einem nördlichen Bergkamm sammelten, der dem Grat gegenüberlag, auf dem sich die Philister formierten. Auf der israelischen Anhöhe verlief ein Bach, aus dem David später 5 Steine für seine Schleuder auswählte, die er gegen Goliath, zu Deutsch Verschlepper, einzusetzen gedachte. Letzterer stammte zusammen mit seinem Zwillingsbruder aus Gat, zu Deutsch Kelter, einer wenige Kilometer von dort entfernten Philisterstadt. Wie 1. Samuel 17, die Verse 4 bis 7 zeigt, trug der Riese Goliath eine Metallrüstung, die ihn scheinbar unverwundbar machte, sodass er siegesgewiss war. Und ein Vorkämpfer trat aus den Lagern der Philister heraus, sein Name war Goliath aus Gat. Seine Größe war 6 Ellen und eine Spanne. Und er hatte einen bronzenen Helm auf seinem Kopf und war mit einem Schuppenpanzer bekleidet. Das Gewicht des Panzers betrug 5000 Schekel Bronze. Und er hatte bronzene Schienen an seinen Beinen und ein bronzenes Kurzschwert auf seiner Schulter. Und der Schaft seines Speeres war wie ein Weberbaum, und die Spitze seines Speeres wog 600 Schekel Eisen, und der Schildträger ging vor ihm her. Wie aus der relativ genaueren Davar-Übersetzung hervorgeht, bestanden Goliaths Harnisch und seine sonstige Schutzkleidung nicht aus Bronze, sondern aus Kupfer. Der Riese war ganz in Kupfer, hebräisch Nechoshet, gekleidet. Dieser Begriff hört sich wie das hebräische Wort für Schlange, Nachash, an und wird aus derselben Wortwurzel gebildet. Dies erinnert an die kupferne Schlange, die Moses in der Wüste an einem Pfahl erhöhte und auf die Jesus in Johannes 3,14 Bezug nahm. Siehe hierzu den Artikel Das biblische Gleichnis vom zur Schlange gewordenen Retter. Goliaths Schlangenwesen kann also in seiner kupfernen Schlangenbekleidung erkannt werden. Der Begriff Schuppenpanzer in 1. Samuel 17, Vers 5 bestätigt diese Symbolik der Bestialität der geschuppten Goliath-Schlange. Der gegen dieses feuerrote Ungeheuer im Kampf antretende junge David, der nicht einmal alt genug war, um für das israelische Heer gemustert zu werden und zu Hause bei seiner Mutter bleiben musste, steht in einem scharfen inhaltlichen Kontrast zum übermächtigen philistinischen Drachen und seiner überaus großen militärischen Kraft. Der Konflikt zwischen dem Samen der Frau und dem Samen der Schlange. Bei der Auseinandersetzung zwischen David und Goliath geht es demnach um den Samen der Frau, der gegen den Samen der Schlange antritt, also um eine relative Erfüllung der prophetischen Verheißung des Evangeliums Gottes aus 1. Mose 3, Vers 15. Und ich werde Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zermalmen und du wirst ihm die Ferse zermalmen. Das Wort zermalmen in diesem Vers wird in der Davar-Übersetzung mit wegschnappen übersetzt. Siehe hierzu die diesbezügliche Erklärung in der Jakob-Typologie in der Rubrik Gleichnisse. Weil es hier um ein völliges Vereinnahmen durch einen fremden Machtbereich geht und nicht nur um ein Zerschmettern oder Zermalmen. Bevor also der verheißene Same der Frau das Haupt der Schlange wegnimmt und dem Ungeheuer dadurch eine tödliche Wunde zufügt, schnappt ihm der Feind die Ferse weg. Entscheidend hierbei ist, dass dadurch letztlich das Leben über den Tod siegt, also das Licht die Finsternis bezwingt. Wenn man die Prophezeiung aus 1. Mose 3,15 kennt, versteht man die Geschichte des Kampfes Davids gegen Goliath auf einer viel tieferen Ebene. Das Ergebnis dieser Auseinandersetzung stand nämlich fest. Der Same der Frau, der Muttersohn, war dazu bestimmt, den Samen der Schlange und dadurch das diabolische Ungeheuer selbst zu besiegen. Die Jesus und seine geistlichen Leibesglieder betreffende Vollerfüllung dieser Prophetie steht in Offenbarung 12, die Verse 3 bis 5 geschrieben. Und es erschien ein anderes Zeichen im Himmel, und siehe, ein großer feuerroter Drache, der 7 Köpfe und 10 Hörner und auf seinen Köpfen 7 Diademe hatte. Und sein Schwanz zieht den dritten Teil der Sterne des Himmels fort, und er warf sie auf die Erde, und der Drache stand vor der Frau, die im Begriff war zu gebären, um, wenn sie geboren hätte, ihr Kind zu verschlingen. Und sie gebar einen Sohn, ein männliches Kind, der alle Nationen hüten soll mit eisernem Stab, und ihr Kind wurde entrückt zu Gott und zu seinem Thron. Vor etwa 2000 Jahren war Herodes der Große, der feuerrote Drache, der das Jesuskind zu fressen gedachte. In 1. Samuel 17 nimmt der schlangenartig gekleidete, kupferrot glänzende Goliath diese Rolle des vermeintlich unüberwindbaren Ungeheuers ein. Die Bedeutung des Stellvertreterkampfes. Im Zeitalter der antiken Helden gab es die Möglichkeit, eine Schlacht durch einen Stellvertreterkampf zweier Einzelpersonen zu entscheiden. Das Ergebnis dieses Gefechts war für die gegnerischen Armeen rechtlich bindend. Es legte das Schicksal der ganzen Nation fest. Hierzu rief Goliath in 1. Samuel 17 in den Versen 8 und 9 auf. Und er stellte sich hin, rief den Schlachtreihen Israels zu und sprach zu ihnen: Wozu zieht ihr aus, um euch in Schlachtordnung aufzustellen? Bin ich nicht der Philister und ihr die Knechte Sauls? Bestimmt einen Mann von euch, dass er zu mir herabkommt. Wenn er mit mir zu kämpfen vermag und mich erschlägt, dann wollen wir eure Knechte sein. Wenn ich ihn aber überwinde und ihn erschlage, dann sollt ihr unsere Knechte sein und uns dienen. David wusste, dass es bei seinem Wettstreit mit Goliath darum ging, alle Kinder Israels zu retten. Hier wird der letztliche Same der Frau, nämlich Davids Nachkomme, Jesus Christus, dargestellt, der durch seinen Sieg das Schicksal aller Menschen besiegelte. Der Kampf Davids gegen Goliath ist eine prophetische Vorschattung dieses stellvertretenden Triumphes des wahren Samens der Frau, der dem Feind am Kreuz von Golgatha das Haupt wegschnappte, das heißt Tod und Sünde in sich vereinnahmend besiegte. Goliath fuhr mit seiner Schmährede in 1. Samuel 17,10 folgendermaßen fort. Und der Philister sagte: Ich verhöhne heute die Schlachtreihen Israels. Gebt mir einen Mann, dass wir miteinander kämpfen. Der hier geeigneteste Krieger Israels wäre Saul gewesen, denn niemand im Volk war ihm an Größe, Kraft und Intelligenz ebenbürtig. Außerdem amtierte er damals als König und hätte schon allein deshalb die Pflicht gehabt, Israel im Kampf zu vertreten. Ausgerechnet dieser israelitische Riese versteckte sich aber in seinem Zelt vor Goliath, dem feindlichen Riesen. Bestürzung und Furcht erfassten alle Söhne Jakobs. 1. Samuel 17, Vers 11. Und Saul und ganz Israel hörten diese Worte des Philisters, und sie waren niedergeschlagen und fürchteten sich sehr. Dem faktischen König fehlte die Glaubensbasis, die der bereits rechtlich zum neuen König gesalbte David besaß. Das zu den Brüdern entsandte Brot des Lebens. Der Bericht in 1. Samuel 17 geht folgendermaßen weiter. 1. Samuel 17, die Verse 12 bis 16. David nun war der Sohn jenes Ephratiters von Bethlehem in Juda mit Namen Isai, der 8 Söhne hatte. Und der Mann war in den Tagen Sauls schon zu alt, um unter den Männern mitzukommen. Die 3 ältesten Söhne Isais aber waren mit Saul in den Krieg gezogen. Die Namen seiner 3 Söhne, die in den Krieg zogen, waren Eliab, der Erstgeborene, und der 2. Abinadab und der 3. Schammah. Und David war der Jüngste, und die 3 ältesten waren Saul gefolgt. David aber ging ab und zu von Saul weg, um die Schafe seines Vaters in Bethlehem zu weiden. Und der Philister trat morgens und abends heraus und stellte sich hin, 40 Tage lang. 40 ist biblisch die Zahl der Versuchung und Erprobung, denn Israel musste einen würdigen Gegner gegen Goliath finden. 1. Samuel 17, Vers 17 ist eine Allegorie dafür, dass der Gottvater Jesus mit Gaben zu den Brüdern, das heißt zum Volk Gottes, entsandte. Die wahre Gabe Gottes war nämlich der besondere Sohn Davids, der allen Menschen als das vom Himmel herabsteigende Brot gegeben wurde. Isai aber sagte zu seinem Sohn David: Nimm doch für deine Brüder dieses Ephah geröstete Körner und diese 10 Brote und bring sie schnell in das Lager zu deinen Brüdern. Das Geheimnis des Glaubens und Sieges Davids. Wie 1. Samuel 17,24 zeigt, besaß das Volk weder einen Glauben an Gott noch an das, was es selbst darstellte. Als aber alle Männer von Israel den Mann sahen, flohen sie vor ihm und fürchteten sich sehr. Genau genommen hatten die Söhne Israels doch Glauben, aber dieser drückte sich in ihrer Angst vor den Widersachern aus. Ihr Glaube war der Glaube an ihre Feinde. Der vorhandene Mangel an Gottvertrauen war nämlich gleichzeitig ein großer Glaube an die Fähigkeiten der Philister. Die Menschen vertrauten, aber sie vertrauten auf die militärische Stärke ihrer Gegner. Dasselbe gilt auch für uns. Wenn wir Angst haben, drücken wir dadurch unseren Glauben an unsere Feinde oder an widrige Umstände aus und lassen uns von dieser falschen irdischen Ausrichtung beherrschen. Wahrhafte Jünger Jesu wissen aber, was die Zukunft für sie bereithält. Am Ende wird das Licht siegen. Allerdings hält das Leben in dieser Welt für uns Höhen und Tiefen bereit. Dennoch sind wir gemäß Matthäus 6, die Verse 33 und 34 und Hebräer 11, Vers 6, zuversichtlich, dass Gott unser Vertrauen belohnen wird, denn der in Liebe wurzelnde Glaube vertreibt die Furcht. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, und dies alles wird euch hinzugefügt werden. So seid denn nun nicht besorgt um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat an seinem Übel genug. Hebräer 11, Vers 6. Ohne Glaube aber ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen, denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, eine Belohnung sein wird. 1. Johannes 4, Vers 18. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, denn die Furcht hat es mit Strafe zu tun. Wer sich aber fürchtet, ist nicht vollendet in der Liebe. David ist uns ein großes Vorbild dafür, wie Glaube gelebt werden sollte. Was war aber die Basis seines großen Vertrauens darauf, Goliath besiegen zu können? Was war das große Geheimnis des Glaubens Davids? Er war von Gottes heiligem Propheten zum König über Israel gesalbt worden. Faktisch hatte er seine Regentschaft aber noch nicht angetreten. Wäre David nun von Goliath erschlagen worden, dann hätte sich das Wort Gottes als unwahr erwiesen, denn es wäre nicht verwirklicht worden. Davids Glaube basierte also auf seinem Vertrauen in die unbedingte Wahrheit des ihm persönlich zugesicherten Wortes Gottes seiner künftigen Regentschaft über Israel und auf der öffentlichen Beglaubigung dieser Verheißung durch die rechtliche Salbung zum König. Folglich wusste David, dass er bis zu seiner faktischen Inthronisation unbesiegbar bleiben würde. Dies war aber weit mehr als ein Kopfwissen, denn Isais Sohn hielt daran unbeirrt fest, das heißt, er glaubte an die Glaubwürdigkeit und Treue seines Gottes. Dieses Vertrauen Davids war der Grund für seine Stärke, die ihn über das Ungeheuer Goliath siegen ließ. Gemäß Offenbarung 12, Vers 11 ist es die Basis unser aller Sieg über Satan. Und sie haben ihn überwunden wegen des Blutes des Lammes und wegen des Wortes ihres Zeugnisses, und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod. Die erhoffte Braut. Die Geschichte in 1. Samuel 17 geht folgendermaßen weiter. 1. Samuel 17, die Verse 25 und 26. Und die Männer von Israel sagten: Habt ihr diesen Mann gesehen, wie er heraufkommt? Denn er kommt nur herauf, um Israel zu verhöhnen. Und es soll geschehen, wer immer ihn erschlägt, den will der König sehr reich belohnen, und er will ihm seine Tochter geben und will das Haus seines Vaters von Abgaben freimachen in Israel. Da sagte David zu den Männern, die bei ihm standen: Was soll mit dem Mann geschehen, der diesen Philister da erschlägt und die Schande von Israel abwendet? Wer ist denn dieser unbeschnittene Philister da, der die Schlachtreihen des lebenden Gottes verhöhnt? David wusste, dass er für den Sieg über Goliath mit einer königlichen Braut belohnt werden würde. Dies bedeutet für den großen David, das heißt für Jesus Christus, ebenfalls, dass er für seinen Triumph über den großen Goliath, also über Satan, mit einer Braut belohnt wird. Diese Braut, die Jesus durch seinen Triumph auf Golgatha erwarb, sind wir. Die Herausgerufene, also die Gemeinde, ist sein wunderbarer Preis. Epheserbrief Kapitel 5, die Verse 25 bis 27. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen, sie reinigend durch das Wasserbad im Wort, damit er die Gemeinde sich selbst verherrlicht darstelle, die nicht Flecken oder Runzeln oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. 2. Korinther 11, 2. Denn ich eifere um euch mit Gottes Eifer, denn ich habe euch einen Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau vor dem Christus hinzustellen. Jesus Christus hat den Drachen besiegt, um seine Braut zu retten. Um diese viel werte Perle zu erlangen, opferte er sogar seine Seele. Für seinen Typus, also für den jungen David, war die Aussicht auf eine regentschaftliche Braut ebenfalls sehr motivierend. Seine Brüder waren ihm gegenüber aber kritisch eingestellt. Siehe hierzu die den Herrn betreffende Typologie Josefs. 1. Samuel 17, Vers 28. Und Eliab, sein ältester Bruder, hörte zu, als er mit den Männern redete. Und der Zorn Eliabs entbrannte über David, und er sagte: Warum bist du überhaupt hergekommen? Und wem hast du jene paar Schafe in der Wüste überlassen? Ich erkenne deine Vermessenheit wohl und die Bosheit deines Herzens, denn du bist nur hergekommen, um dem Kampf zuzusehen. Sehr wahrscheinlich waren Davids Geschwister auf ihn eifersüchtig. Sie hatten seine Salbung zum Regenten Israels gesehen und hielten dennoch nichts von ihm. Diese Feindseligkeit David gegenüber bedeutete, dass ihn seine eigenen Brüder verwarfen, das heißt, dem ihn betreffenden Wort Gottes nicht vertrauten. Sie hatten keinen Glauben. Hierin schattet David Jesus Christus vor, der von seinen Brüdern gemäß Fleisch, den Juden, als Regent verschmäht wurde. Johannes 1, Vers 11. Er kam in sein Eigentum, und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Lukas 19, Vers 14. Seine Brüder aber hassten ihn und schickten eine Gesandtschaft hinter ihm her und ließen sagen: Wir wollen nicht, dass dieser über uns König sei.